The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast, ein echter Mann, kehrt zurück. Kabarettist Tobias Mann über sein neues Programm Real Fake. Und was ist wirklich echt? Und hier sind ihre Gastgeber.
Okay, willst du anfangen?
Ja, wir fangen mal an.
Ja.
Und zwar einfach mal ganz unprätentiös. Ich möchte einfach gerne mal wissen, liebe Carla, kannst du mit Kabarett eigentlich was anfangen? Ist das in deinem Alter eigentlich ein Thema? Nee, gell?
Doch, ich glaube schon. Also es gehen, glaube ich, viele gehen manchmal so auf Shows oder so von bestimmten Menschen. Und es läuft ja auch freitagabends, läuft ja immer Heute-Show.
Ja.
Und danach das mit Böhmermann, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und das schaue
also
ich mir
früher
auch.
Früher hieß es Neo Magazin Royal oder so.
Ja, oder? Irgendwie sowas. Ja, irgendwas mit Royal. Ja. Genau. Und das schaue ich mir auch an, tatsächlich. Beides. Mhm. Also ich habe mir auch tatsächlich gestern eine Folge von Tobias Mann angeschaut.
Oh.
Ja.
Was heißt eine Folge? Was für eine Folge?
Also irgendwas von Dreisat Fernsehshow oder so. Das war auf der Mediathek. Ja.
Ach,
ja.
Okay.
Als Vorbereitung.
Das ist ja toll. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie Hausaufgaben. Ich habe dir aber gar nichts aufgegeben, aber super.
Nee,
super.
Ich bin einfach eine klasse Schülerin.
Gut, das notiere ich direkt mal eins mit Sternchen. aber das ist, also beim Tobias ist es noch ein bisschen, der macht ja so eine Mischung aus Comedy und Kabarett, aber wenn es jetzt so pures Kabarett ist, wenn es so politisches Kabarett ist, dann wahrscheinlich eher nicht, oder?
Doch, finde ich eigentlich sogar besser. Wenn es
okay.
So. Als wenn es so rein so Klamauk ist, nennt man das? Ich glaube Klamauk, das ist ein Wort von meiner Mutter. Klamauk ist, das finde ich immer ein bisschen blöd. Aber wenn es so einen politischen Hintergrund hat, dann bin ich da auf jeden Fall sehr empfänglich für. Ich glaube, da bin ich sogar eher zu haben.
Okay, ja Klamauk, ja. Das hat man früher gesagt. Also vor
ja genau, Zeit. Das ist kein Wort von mir. Das habe ich irgendwo abgeguckt.
Was ein Klamauk. okay, und die alles entscheidende Frage, kanntest du den Tobias, bevor ich dich gefragt habe, ob du hier mit mir die Show machst?
Nee, aber ab dem Zeitpunkt, wo du es mir gesagt hast, habe ich plötzlich die Plakate hier gesehen. Die habe ich davor gar nicht wahrgenommen und dann bin ich plötzlich durch die Stadt gefahren. Ich war so, hä? Bin ich hier? Wo bin ich gerade? Warum sehe ich jetzt plötzlich die Plakate? Aber dann habe ich es alles gesehen. Da war ich so, ah ja, okay, jetzt weiß ich, worum es geht.
Ja, der ist hier gerade aufgetreten, also genau. Hatte Vorpremiere in Darmstadt auch unter anderem, ja. Also ich habe ja schon sehr, sehr viel mit ihm zusammen gemacht, in meiner Film-Talkshow zum Beispiel. Mhm. Und hier war er auch schon, im Peckhams Talk war er auch schon zweimal, hat auch die erste Sendung mit mir gemacht und so. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, so das ist ja heute auch deine Premiere, Cara, mit Gast, muss man sagen.
Ja.
Und damit nichts schief gehen kann, weil Tobias ist ein ganz netter und so, damit nichts schief geht, damit ich keiner anscheißt oder so, ja, und sagt, was machst du?
Ja. habe ich Glück gehabt, dass ich da jemanden habe, der hoffentlich nett zu mir ist,
ja.
Ich keine Angst haben muss.
Und früher hat der Tobias mal zusammen mit dem Christoph Sieber eine Sendung gehabt im ZDF. Kennst du das ZDF noch? Sagt das noch was den jungen Leuten eigentlich? Ja.
Ja, ziemlich viel sagt mir das.
Also das ist das zweite deutsche Fernsehen. Ja. Und das andere ist die ARD, auch schon mal gehört.
Habe ich beides schon mal gehört, ja. Bin ich auch beides, schaue ich täglich. Deswegen, ich bin da up to date.
Okay, guckst du eigentlich noch Fernsehen, Carla? Weil
normalerweise,
ja. Ja, machst du noch. Okay.
Ja, ich schaue wirklich alles.
Also wir haben ja gesagt, letztes Mal in der Einführungsfolge haben wir gesagt, Bergdoktor schaust du?
Genau, genau.
Aber nicht in der Mediathek, sondern du guckst es direkt vor der Flimmerkiste.
Genau,
noch.
Donnerstag 20.15 Uhr, ja.
Okay, auch nochmal hier als TV-Tipp, der Bergdoktor.
Genau, genau, deswegen, da gebe ich auch nie eine Schicht an Donnerstags, da wird wirklich geschaut, da wird live Bergdoktor geschaut. Aber ansonsten schaue ich auch Nachrichten und alles, also ich bin eigentlich immer up to date eigentlich, also ich bin da eigentlich eine fesche Maus, die sich da gut mit den Sachen auseinandersetzt.
Genau, so hätte ich das auch genannt, ja. Eine fesche Maus, die immer noch Fernsehen schaut. Ja, weil die Fernsehsender haben ja ein bisschen Angst, dass sie die Jugend verlieren. Das ist ja immer oft Thema, dass sie letzten Endes sagen, wir müssen mehr ins Internet oder wir müssen mehr TikTok-Stars ins Fernsehen bringen. Würde dich sowas mehr reizen oder ansprechen, wenn du sagst, da ist jetzt irgendwie der Klaus Dieter von TikTok, das ist dein Riesenstar, der ist jetzt irgendwie auf der Couch da bei Wetten, dass? Würdest du es dann eher gucken?
Nee, also erstmal würde ich Wetten, dass generell nicht schauen.
Das gibt's auch nicht mehr.
Und Zweitens würde ich sagen, die TikTok-Stars kann ich ja auch auf TikTok schauen, wenn ich das unbedingt will. Kann ich mir den Klaus ja auch auf TikTok anschauen. Dafür brauche ich ja keinen Fernseher anmachen. Deswegen würde ich sagen, ist das eigentlich, weiß nicht, ich habe, also ich weiß nicht, warum man die Leute da holen sollte. Also ich finde, in unserer Generation, also was ich so von meinen Menschen mitbekomme, ist es eigentlich total im Trend, ZDF zu schauen oder sogar Arte. Arte ist sehr, sehr im Hype gerade. Dass da viele Dokus empfohlen werden und solche Sachen von gut qualitativem Journalismus. Und ja, eigentlich habe ich das Gefühl, es geht in eine ganz gute Richtung für den öffentlichen Rundfunk.
Ja, ich weiß nicht, wie der öffentliche Rundfunk das selber sieht, weil ich da immer wieder ja so auch, ich habe ja auch Gäste und dann oder auch Leute hinter den Kulissen, die produzieren und die dann so ein bisschen wissen, was oder sagen, was der Sender so will und was er vorgibt und diese Verlagerung ins Internet, also dass heutzutage Sendungen aufgenommen werden und dann wird das aufgezeichnet und dann wird aber nochmal 1,5 Stunden Sachen produziert fürs Internet nur, weißt du? So. Weil man sagt, naja, man muss ja die Leute, und dann sind das aber manchmal so angestaubte Formate, wo ich so denke, ich glaube, die jungen Leute gucken das sowieso nicht, auch wenn es da lustige Clips im Internet von gibt.
Ja, ne? Ja, nee, glaube ich auch nicht. Also ich habe ja auch tatsächlich auf TikTok mal geschaut nach Tobias Mann. Ich habe mich wirklich richtig mit dem Thema auseinandergesetzt.
Wahnsinn!
Ja, ich hatte Angst, dass ich irgendwas verpasse.
Ja.
Und da sind ja auch teilweise so kleine Clips. Ich glaube, die sind von ihm selber hochgeladen. Aber an sich, sowas kommt schon gut an, aber halt nicht dann im Fernsehen, sondern dann halt auf TikTok, wenn man sich sowas anschaut. Das ist ja eher für so kürzere Videos. Und ich würde sagen, Fernsehen ist dann halt gut für so längere Formate. Also.
Eigentlich wenn wir ihn jetzt gleich persönlich fragen, liebe Carla, denn er steht vor der Tür. Ja? Wir lassen ihn mal rein. Ja, lieber Tobias, Tobias Carla.
Hallo, freut mich sehr, Carla, freut mich sehr.
Freut mich auch. Ich habe dich gestern Abend im Fernsehen extra nachgeschaut. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ja, von Dreisat. Warst du auf irgendeiner Fernseh, Mann gegen Mann?
Kann das sein? Ja, genau. Das ist das derzeit noch alte Programm. Nein, es wird auch das alte Programm bleiben in Zukunft. Also es ist das alte Programm, nicht nur
derzeit das alte, ja.
Ja,
das habe ich mir angeschaut als Hausaufgabe. Wir haben schon gesagt, dass ich eine gute Schülerin bin, weil ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
Sehr, sehr gut, sehr gut. Das ist Vorbereitung, die kenne ich sonst aus diesem Podcast hier nicht.
Und sie hat dich auch auf TikTok hat sie auch geschaut nach dir.
Oh ja, da mache ich nicht viel. Also TikTok ist ja, da habe ich so gewisse Vorbehalte gegen diese Plattform, aber ich bin zumindest angemeldet. Aber
ja, wie so viele haben da ja Vorbehalte. Aber
ja, leider nicht genug, muss man fairerweise an der Stelle wieder sagen, weil es ja doch massiv genutzt wird. Also im Prinzip müsste man da eigentlich sogar mehr tun, um dorthin zu gehen, wo vor allem die jungen Menschen sind. Ich finde das sehr schwierig, TikTok.
Naja, das ist halt, wir verstehen das halt nicht mehr, Tobias. Das ist, wir hatten Facebook und, ja.
Und Facebook, da sagen die jungen Leute, das sind die Alten. Jetzt, heute.
Ja,
da gehen wir nicht mehr hin.
Nee.
Ja. Ich war noch selbst nicht auf die Facebook. Genau, und selbst die Alten sind ja eigentlich nicht mehr bei Facebook, muss man ja fairerweise sagen. Also ich merke sowieso nach und nach Facebook, man ist noch mit vielen Menschen befreundet, aber so dieser krasse Austausch wie früher findet eigentlich da nicht mehr statt. So meine Erfahrung.
Ja, es geht. Also es gibt ja durchaus, wenn ich dich erinnern darf, an unseren gemeinsamen Bekannten, den Christoph, der ist ja auf Facebook relativ aktiv und da hat er auch, glaube ich, die meisten Follower.
Ja, aber das ist jetzt wieder der professionelle Account sozusagen, also die Seite, die offizielle Seite. Ich spreche jetzt wirklich ganz klassisch vom privaten Account. Also so die Leute, aber die ich so im echten Leben kenne.
Was sind denn viele Freunde? Also was heißt denn viele Freunde haben auf Facebook?
In unserem Alter.
Ja. Das ist natürlich relativ. Ich glaube, ich habe so 600 oder 400. Zwischen 400 und 600 würde ich es einfach mal sagen, ohne es genau zu wissen. Und das sind also, ich habe immer auf diesem privaten Account tatsächlich nur Menschen angenommen, die ich wirklich kenne, die ich auch schon mal gesehen und getroffen habe. Physisch. Also jetzt so im echten Leben. Genau. Ja. Analog. Physisch klingt so ein bisschen creepy. Also im analog habe ich die schon mal gesehen. Und nur die habe ich angenommen. Und da habe ich so das Gefühl, schläft die Konversation ein bisschen ein auf Facebook.
Naja gut, du musst halt mehr posten. Also ich poste, guck mal, jetzt in letzter Zeit, ich bin ja seit 2 Wochen so immer so leicht krank und dann gucke ich immer Filme vor der Schicht. Und dann mache ich immer so kurz Reviews von Filmen. Carla, das klingt sehr alt, oder? Sehr altmodisch klingt das ja.
Ja, das klingt sehr alt.
Klingt sehr schlimm, ja. Und dann mache ich das immer so, was könntest du doch auch machen, Tobias. Das Posten, was du privat machst zum Beispiel.
Ich habe jetzt, um das Thema mal ganz krass umzulenken, momentan nicht so furchtbar viel Zeit, weil ich ja in den Vorpremieren für mein neues Programm verwoben bin.
Ach, du hast ein neues Programm, das wusste ich gar
nicht. Ja, siehst du mal. So. Da habe ich einfach mal sensationell einfach mal das Thema gewechselt, oder?
Ja, das hast du super gemacht. Das war ganz unauffällig. Das war so, man hat fast gar nicht gemerkt, dass da ein Übergang war. Das ging einfach so fließend. Das hast du ganz toll gemacht.
Smooth Transition. Hashtag Smooth Transition.
Wunderbar, auch noch neu verpackt. Wow, Wahnsinn.
Ja, aber die beiden Themen sind ja sozusagen, die haben ja was gemeinsam, weil dein neues Programm heißt ja Real/Fake. Und das bezieht sich ja eigentlich auch ein bisschen auf die neue Welt, in der wir jetzt leben, oder? In der KI-Welt.
Ja, also Programmtitelsuche ist für mich immer mit sehr viel Anstrengung und Mühe verbunden. Also es ist eigentlich das Furchtbarste an der Entstehung eines neuen Programms, ist es, einen Titel zu finden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so schwierig, weil man aufgrund der Tatsache, dass Theater sehr weit im Voraus buchen, macht man die Premiere schon 1,5-2 Jahre im Voraus aus und dann hat man im Grunde noch kein Programm. Und dann ist diese Titelwahl natürlich ganz richtungsweisend für das, was dann im Nachgang passiert beim Schreiben. Also du setzt dir sozusagen selber einen Wegweiser und dem musst du dann zumindest ein Stück weit folgen. Also wenn du einen Programmtitel wählen würdest, was weiß ich, Tobias war auf hoher See. Und dann komme ich irgendwie so im Zuge des Schreibens drauf, dass das mit dem zur See fahren vielleicht nicht ganz das Thema ist, was ich bearbeiten möchte. Dann guckst du dumm aus der Wäsche. Und deswegen fand ich Real Fake ganz gut, weil es so mehrere Ebenen hat. Natürlich hat es diese digitale Ebene, aber es ist ja auch was gesellschaftlich-soziales. Welche Maske zieht man auf in der Öffentlichkeit? Wie stellt man sich da? Wie will man wahrgenommen werden? Wie ist die Außenwirkung? Wie fühlt man sich wirklich, diese Diskrepanz zwischen dem wahren Selbst, was auch immer das ist, und dem, wie man gesehen werden möchte? Das ist auch, habe ich jetzt so gespürt, ein Thema, was immer wichtiger wird, weil du eben über diese ganzen digitalen Möglichkeiten auch die Gelegenheit hast, sehr weit von dem abzuweichen in der Außendarstellung, von dem, wie du wirklich bist. Also du kannst dich sehr, sehr anders darstellen, als es dir eigentlich geht. Und das hat natürlich Chancen und Risiken. Und das ist so das dominierende Thema eigentlich.
Ja, wobei ich jetzt ein bisschen hängen geblieben bin an diesem Tobias Mann auf hoher See, weil ich auch überlegt habe, wenn
wenn wir beide, das wäre doch, was du der Seewolf.
Ja.
Und ich das Smoothie. Das Smoothie ist in der Küche, oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Kannst du kochen eigentlich?
Gar nicht, aber das wäre doch das Beste, weil da kriegen wir Skorbut und all das.
Ja, Skorbut, da hatte ich ja früher total Angst vor Skorbut. Das war ja in unserer Jugend noch mehr so wie Treibsand. Das war irgendwann so Themen, ja. Skorbut.
Das wäre aber auch ein geiler Programmtitel. Skorbut und Treibsand.
Ja, aus einer anderen Zeit. Ja, wenn man nicht genug Gemüse isst oder so, kriegt man Skorbut, fallen einem die Zähne aus. Carla, hast du davon schon mal was gehört?
Nee, in meinem Leben noch nicht, deswegen bin ich gerade so still. Ich bin
immer Gemüse essen, Carla, immer Gemüse essen.
Ja, das ist das, was man immer versucht zu vermitteln, Carla. Also uns wurde früher gesagt, wenn du nicht genug Gemüse isst, dann geht's dir wie diesen Piraten auf dem Schiff.
Ja, kriegst du Skorbut, dann fallen dir die Zähne aus.
Okay, ja, also das mit dem Gemüseessen habe ich auch schon mal gehört. Und so Spinat hat total viel Eisen, das habe ich auch schon gehört. Und solche Sachen in die Richtung, das kriege ich schon auch noch mit. Aber
ich habe auch gedacht, weißt du, Tobias, wenn es jetzt so einen Hype gibt mit Seefahrer-Hype zum Beispiel, dann wäre ja der Programmtitel total, wird ins Schwarze treffen, das wäre ein Riesen-Hype.
Aber sagen wir mal so, das wäre jetzt von der Prognose her statistisch nicht gestützt gewesen, dass ein großer Seefahrer-Hype ansteht. Es gibt ja die Band Santiano,
wer
die kennt.
Ja.
Die versuchen ja dieses Seefahrer, Männer mit Bärten fahren aufs wilde Meer hinaus, das pflegen die ja. Und ich habe das Gefühl, es ist ein wenig chill geworden um Santiano.
Ja gut, aber wir haben ja die Pole schmelzen, also Umweltkatastrophen oder so, dass ich nur noch mit dem Boot zum Beispiel zur Arbeit kann. Das könnte theoretisch, ja, wenn es 2 Jahre im Voraus wäre.
Ist es in Darmstadt schon so weit?
Alt. Der Darmbach ist krass am
Überfluss. Richt.
Carla, du bist auch Darmstädterin, also weil du dich so gut auskennst. Und der Darmbach ist jetzt etwas, was mich gerade jüngst beschäftigt hat, weil ich mit einer Vorpremiere im 8:30 Theater in Darmstadt zu Gast war und eine Hymne habe schreiben lassen von der KI über Darmstadt, in der auch der Darmbach vorkam.
Das ist ja toll.
Ja.
Lässt du das pro Stadt schreiben, oder was?
Ja. Ja, also ich weise dann die KI an, was sie zu tun hat. Also ich schreibe Prompts für die jeweilige Stadt und lasse dann von der KI eine Hymne kreieren, die ich dann jedes Mal den Leuten präsentiere. Und die Hymne ist irgendwie ganz despektierlich Richtung des Fußballvereins geworden. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Mhm. Ja, ich glaube, Darmstadt hat nicht so viel zu bieten insgeheim. Also Darmstadt hat so ein bisschen Probleme. Und deswegen glaube ich, ist Lilien sind so eine der wenigen Sachen, wo man wirklich stolz drauf ist. Habe ich so das Gefühl. Und Darmbach natürlich.
Ja, und ihr beide natürlich. Das sollte man an der Stelle auch mal erwähnen. Ja, das
natürlich.
Absolut.
Wir sind schon auch so ein Aushängeschild für Darmstadt. Ja,
auf jeden Fall. Absolut. Absolut. Aber jetzt, also das ist die, wenn die Veranstalter anfangen, das zu buchen, dann ist du, also wenn ich das richtig verstanden habe, du setzt den Titel fest und den kriegen die Veranstalter schon 2 Jahre vorher. Du sagst denen, es heißt Real Fake, ja?
Ja.
Also wenn man zwei Jahre vorher den Titel schon festlegt, dann hat das oder birgt das doch auch ein gewisses Risiko, oder?
Ja, genau, das meinte ich ja. Also wenn du dich festlegst auf den Titel und dann kommst du mit dem Thema so im Verlauf des Schreibens nicht klar, ist natürlich ganz blöd. Jetzt könnten böse Zungen behaupten, es wäre ja grundsätzlich ein Risiko, mich zu buchen. 1,5 bis 2 Jahre im Voraus. Auch das ist wahr. Also auch ein Veranstalter geht natürlich ins Risiko. Und aus diesem Grund, um dieses Risiko zu minimieren, gönne ich mir ja den Luxus von Vorpremieren. Oder Tryouts, wie es neudeutsch heißt. Das heißt also, Abende, wo ich das erste Mal, das ist, was ich mir da überlegt habe, zu Hause im stillen Kämmerlein, am lebenden Objekt, am lebenden Zuschauer im Theater teste. Und auch dort, nach den vielen Jahren, die ich schon mache, immer wieder feststelle, ab und an kommt eine Pointe unbenutzt aus dem Publikum zurück. Und dann gilt es, im Prinzip sich dieser Pointe noch einmal anzunehmen. Ist sie noch zu retten? Kann man sie noch wiederbeleben mit Elektroschocks? Oder ist sie einfach tot?
Also keiner lacht.
Und keiner lacht, genau.
Genau, da wollte ich auch was fragen zu.
Bitte.
Ist es nicht unheimlich unangenehm, wenn man einen Witz bringt und keiner lacht? Also stelle ich mir so das ultimativ Schlimmste vor, was so einem Menschen, der lustig sein soll, also jetzt so, ne, das ist ja dein Job, lustig zu sein, so, wenn man das jetzt mal so runtergebrochen sagt, ist es nicht das Schlimmste, was passieren kann, wenn keiner lacht? Und wie gehst du dann damit um auf der Bühne? Also du kannst ja dann nicht sagen, ey, warum lacht ihr nicht? Also irgendwie...
Das wäre doch mal was.
Ja, du, aber tatsächlich mache ich genau das manchmal. Also das ist, seit ich auf der Bühne stehe, meine Maxime. Ich will nicht sagen, dass mir das immer 100% gelingt, aber immer offensiv spielen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll, immer ansprechen. Immer versuchen, das zu Material zu machen, in eine Nummer zu verwandeln. Ich hatte beispielsweise jetzt gerade in Wiesbaden eine Vorpremiere und da war das Phänomen, ist ein sehr, sehr kleines Theater gewesen. Wunderschön, super intimer Rahmen, auch Zuschauer direkt vor der Bühne, das liebe ich ja. Und dann hatten die aber so einen Flammkuchenofen. Und dieser Flammkuchenofen, da war offenbar, waren so Teigreste drin, die dann verbrannt sind. Und dann füllte sich auf einmal dieses kleine Theater mit Rauch. Und das sind halt so Situationen, wo ich dann irgendwann dachte, also jetzt beißt es in den Augen und in der Nase, jetzt sollte ich vielleicht mal was darüber sagen. Und dann haben wir das geklärt, dann wurden die Fenster aufgemacht und dann musste natürlich diese Zeit irgendwie überbrücken. Und das war dann tatsächlich auch sehr lustig gewesen. Also auch genauso, wenn eine Pointe einfach auch abkackt, dann spreche ich das tatsächlich auch an und rede mit den Leuten drüber, warum das vielleicht jetzt nicht geklappt hat oder was ich mir da jetzt von versprochen hätte. Das darf natürlich nicht zu häufig sein. Also wenn du die 7. Pointe hast, die nicht funktioniert und du sagst, na, das war ja wieder, da hab ich mehr von versprochen, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Aber so einzelne Pointenpatienten, will ich es mal nennen, kann man dann immer auch heranziehen und oftmals sind da schon wirklich tolle Nummern draus entstanden. Das ist ja auch das, was ich an diesen Vorpremieren so geil finde, dass manchmal eine Nummer, die man sich überlegt hat, plötzlich in eine völlig andere Richtung geht. Und ich tatsächlich auch bei manchen Sachen erst verstehe, was ich eigentlich gemeint habe, als ich es geschrieben habe.
Hm. Ja, ich glaube,
also, da verstehe ich jetzt selber das Material manchmal. Ja.
Ich glaube ja, da ein bisschen darin liegt ja auch eigentlich vielleicht die Kunst, also dass man ja nicht nur das Abgespulte runterbetet, oder? Also, sondern dass man auch darauf reagieren kann.
Da gibt es 2 Religionen bei uns in der Branche. Also zum einen sind es die, die immer streng nach Drehbuch. Jeden Abend wortgleich, gleiche Betonung. Also das ist, ich würde mal sagen, der Theateransatz. Den gibt es. Was jetzt in den letzten Jahren immer weiter im Vordergrund steht, ist natürlich auch durch Stand-up und so das eher Spontane. wenngleich ich auch schon Stand-Up-Comedians gesehen habe, die wirklich sehr, sehr textgenau das jeden Abend immer wieder bringen. Ich würde es auch überhaupt nicht bewerten. Das ist einfach nur, das ist nicht gut oder schlecht, nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach eine Herangehensweise. Ich persönlich bin einer, vielleicht aus Faulheit, vielleicht weil es mir eher liegt, vielleicht weil es für mich immer besser funktioniert hat, der es eher spontaner angeht. Ich habe immer nur so eine Stichwortliste und natürlich setzt du manche Pointen immer gleich von der Formulierung, aber ich würde mal sagen, zu 65% ist mein Text schwimmend verlegt, um diesen Handwerkerbegriff mal zu benutzen. Und ich weiche dann so ein bisschen ab und das hält es für mich auch frisch und spannend. Weil ich glaube, wenn ich jeden Abend wortgleich das Gleiche exakt, das wäre mir zu krass. Da wäre ich zu... Dann springt dann bei mir auch dann immer so ein Autopilot ein und dann fühle ich mich so distanziert. Und wenn du dich selber auf der Bühne spürst, das ist ganz blöd. Also wenn du irgendwie so dann auf einmal merkst, du beobachtest dich von außen, also du bist gar nicht mehr im Moment, dann fängt es an blöd zu werden für mich. Also ich bin immer sehr da bedacht, dass es immer spontan ist. Und auch wenn einer was dazwischen ruft, wenn hinten ein Tablett umfällt, wenn die Kaffeemaschine läuft oder so, das willst du zwar nicht wirklich, aber wenn sowas ist, benutze ich das oder versuch's zu benutzen.
Aber können diese Menschen dann wirklich, die das so, also na, du hast gesagt, du hast jetzt so eine Stichpunktliste, aber das ist ja im Prinzip schon krass, du hast ja ein Programm, was wirklich, also was ja lang, also länger ist quasi, also das, was ich gestern jetzt gesehen habe, das habe ich mir nämlich die ganze Zeit, was ich von dir von Dreisat gesehen habe, dieses Mann gegen Mann, da habe ich mir wirklich gedacht, wie das sein kann, dass du das alles so locker rüberbringst. Also du hast es ja quasi alles so gesagt und es hat so gewirkt, als würdest du gerade in dem Moment die Gedanken so haben. Aber es ist ja im Prinzip doch schon alles vorbereitet. Und kann man das dann, was passiert, wenn du mal was vergisst? Also wenn du jetzt einen Einstieg nicht hast, also wenn du dann ewig gerade so bist, so, okay, scheiße, ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Gehst du dann damit auch so offen um? Sagst du, scheiße, gerade vergessen, was ich sagen wollte? Oder?
Exakt.
Okay.
Das ist so. Und das passiert mir auch mehr, als mir lieb ist. Je älter ich werde, umso mehr passiert mir das. Aber das ist auch ganz, ich kann es selber nicht verstehen, also ich kann mir nichts merken. Keine PIN, keine Telefonnummer, ich vergesse Termine, also ich bin wirklich jemand, ich arbeite mit Listen. Ich schreibe mir alles auf, auch Ideen schreibe ich auf, weil ich sehr vergesslich bin. Aber kurioserweise, das Programm auf der Bühne, das habe ich relativ schnell sehr gut drauf. Ich kann dir nicht sagen, warum. Wahrscheinlich ist es irgendwas, was das hat, diese Art, was da auf der Bühne passiert, dass sich das bei mir hier oben festsetzt. Vielleicht ist das auch alles, was auf die Festplatte geht und dafür nutze ich das und der Rest funktioniert dann halt nicht mehr. Vielleicht ist es das, aber auch jetzt bei diesen Vorpremieren, ich bin da fast ein bisschen irritiert, wie schnell ich mir schon das grob merken konnte nach dem ersten Mal, was ich da gemacht habe. Und das ist so ein bisschen diese Diskrepanz, also dass ich mir im Alltag wenig merken kann, aber auf der Bühne viel. Aber auch da, um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, wenn da was schief geht, wenn ich mich verhasple, das ist manchmal wirklich der Ausgangspunkt auch für was völlig Neues. Und das liebe ich dann auch. Das klappt nicht immer. Es gibt auch Sachen, die versanden. Das hängt auch ganz stark mit dem Publikum zusammen. Also das ist auch etwas, was ich jetzt gerade wieder merke bei neuem Material, wo du dir noch nicht so sicher bist über vieles. Wie krass das, was ich tue auf der Bühne oder grundsätzlich so Kabarett-Comedy davon abhängt, wie ein Publikum funktioniert. Das ist mehr Dialog als Monolog, als es die Leute sich da vorstellen. Obwohl man ja nicht, also ich bin ja kein Impro-Komiker jetzt. Natürlich rede ich ab und zu mal mit Leuten im Publikum, aber jetzt nicht ständig und immer. Und dennoch ist dieses Aktion-Reaktion-Ding total wichtig.
Ja, klar, natürlich. Ich meine, ich glaube, von dem, was du jetzt gesagt hast und erzählt hast, ist dieses theaterartige oder eher spontan wirkende. Ich glaube natürlich, also ich habe das Gefühl, wenn ich jemanden auf der Bühne sehe, der auch spontan reagieren kann, dann habe ich irgendwie mehr Vertrauen zu ihm. Dann glaube ich, dass er mich unterhaltungsmäßig mehr an der Hand nimmt, als wenn ich sage, okay, da ist nur jemand, der spult das im Grunde ab. Das kann ich mir immer wieder auf Wiederholung eigentlich anschauen, es ist immer wieder das Gleiche. Ja? Aber das, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie jemand dann mit so einer Impro umgeht oder wenn jemand damit, wie er damit umgeht, wenn er was vergisst oder wie er damit umgeht, wenn jemand was zwischenruft, ob er es dann ignoriert oder so, weißt du, solche Sachen. Ne?
Also, es ist ja nichts schlimmer, als wenn eine Show zum Stillstand kommt, weil irgendwas passiert. Ja. Das war ja immer, als ich noch auch, also Christoph und ich, als wir die Show gemacht haben, Mann Sieber, im Fernsehen auch, da war das immer so, dass es uns total wichtig war, auch wenn wir Abbrüche hatten, weil ein Umbau stattgefunden hat. Oder weiß ich nicht, oder weil irgendwas technisch nicht funktioniert hat, dass die Show für das Publikum da im Saal weitergeht. Das ist vielleicht Quatsch, vielleicht muss das nicht sein, aber ich empfinde das als so unangenehm, dass ich das fast existenziell bedrohlich finde, wenn ein Stillstand ist in der Show. Und deswegen ist es eigentlich fast ein Überlebensinstinkt von mir, dass ich dann versuche, es irgendwie weiterzumachen. Irgendwie, dass nicht der Eindruck entsteht, es hört jetzt hier das Entertainment auf und wir warten jetzt mal, bis sich der Rauch aus dem Ofen da gelegt hat, jetzt da wie in Wiesbaden. Ja?
Ja, es gibt ja auch bei manchen Shows gibt es ja auch so Anheizer, ja, die dann immer zwischendurch dann rauskommen.
Hatten wir auch, Warm-Upper, ja. Genau. Ja. Das ist genau für diesen Zweck auch tatsächlich gedacht. Und das war immer so ein Abwechslung. Also manchmal mussten Christoph und ich uns auch umziehen. Und dann war es halt wichtig, dass dann jemand irgendwie draußen bei den Leuten ist und die einfach nicht da sitzen. Weil das ist immer ein Bruch. Ich tue mir deswegen ja auch nach wie vor, auch wenn es nicht zu verhindern ist, schwer mit Pausen. Natürlich wollen die Veranstalterinnen und Veranstalter Pausen machen, weil ja natürlich da auch zum einen sicherlich ein Publikum dann auch mal, da muss man mal austreten, die wollen sich was zu trinken kaufen, die wollen mal kurz quatschen oder sowas. Aber dennoch, für mich ist es immer schlimm, in die Pause zu gehen, weil du einfach nochmal wirklich den Spannungsbogen nochmal nach der Pause anschiebst und eigentlich noch ein zweites Programm spielst, wenn man ehrlich ist. Von der Dramaturgie her spielst du dann nochmal wieder am selben Abend ein zweites Programm. Mhm. Mein Traum wäre durchspielen. Aber das...
Mein Traum wäre ja, dass ich hier in meinem Talk auch so einen Anheizer habe, so am Anfang, der mit den Gästen immer 10 Minuten erstmal so Smalltalk übers Wetter redet und so. Das finde ich geil.
Wer hält dich denn, dass ihr beide euch noch einen Warm-Upper nehmt?
Ja. Ja, irgendjemand. Vielleicht suchen
wir irgend noch einen Kollegen. Wir brauchen auch irgendeinen Kollegen von der Arbeit, der das auch noch macht. Ja. Ja. Der wissig genau. ist irgendwie.
Ja, es gibt ja da genug immer. Material, genau. Fragen wir jemand. Okay, das machen wir. Das nehme ich mir vor, schreibe ich mir mal auf.
Ich finde das übrigens sehr originell. Ja. Wenn es wirklich für einen Podcast einen Warm-Upper gäbe, dass der Gast erstmal völlig von den Hosts abgekoppelt, erst mit irgendjemandem, so random, oder du gehst raus auf die Straße und sagst, hier, komm mal her, da kommt jetzt gleich einer in den Videochat, unterhalte ich mal mit dem.
Ja,
das wäre eigentlich eine Idee.
Ein Konzept sein.
Ja, das könnte wirklich ein gutes Konzept sein.
Ganz dezidiert 5 Minuten, lässt doch eine Uhr runterlaufen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, hier, das ist... hat eine bestimmte Grenze und dann kommt ihr dazu.
Ja, und es macht, ja, und so unser Status wird auch so ein bisschen erhöht. Also es wird mehr Spannung aufgebaut, dass wir dann, so, das ist geil, das überlege ich mir. Aber jetzt sag nochmal wegen diesem, also erstmal ist ja so, ich habe ja die Carla auch vorhin gefragt und so, sie ist ja schon noch ein junger Mensch, die auch tatsächlich Comedy und Kabarett schaut, aber eigentlich nicht deine Zielgruppe, gell? Auch nicht mit diesem Thema, wenn es so darum geht, real, fake. Also wenn man sagt, okay, man bringt das Ganze auch thematisch. Es geht jetzt nicht nur um, es heißt jetzt nicht die Zeit nach Merkel oder so. Weißt du, es sind nicht so Sachen, wo man jetzt spezifisch Leute ab 45 plus anspricht, sondern es sind wirklich vielleicht auch Themen, die auch junge Leute...
Meine Jugend mit Rudi Carrell.
Meine Jugend so mit Rudi Carrell. Ja, den kennt die Carla nicht mehr, glaube ich, Rudi Carrell. Siehst du? Kennst du dich?
Kennt nicht Rudi Carrell. Ja, also deswegen sage ich es. Also das wäre sowas, wo ich ganz... krass an einer Generation vorbeireden würde.
Ja, genau. Aber so KI oder so irgendwie, wie man sich irgendwie in den sozialen Medien präsentiert, wenn man das jetzt mal ein bisschen plakativ beschreiben möchte, damit können doch junge Leute was anfangen.
Ja, also du setzt natürlich voraus, dass ich das so strategisch angehe und schon plane, für wen ich das Programm schreibe.
Na klar.
Aber das hat bei mir zumindest... noch nie funktioniert, beziehungsweise ich habe es auch gar nicht ernsthaft probiert. Ich schreibe immer erstmal das, was mich bewegt und hoffe dann, dass es irgendjemanden interessiert, wer auch immer das ist. Es ist natürlich wahr, gehört zur Wahrheit auch dazu, dass gerade jetzt in Kabarettveranstaltungen im Theater jetzt nicht unbedingt die 16-Jährigen sitzen, die dann hinterher auf TikTok Selfies posten, hey, war eben gerade im Kabarett, krasser Shit, was er da gesagt hat über Olaf Scholz. Das ist eher selten. Oh Gott, ich bin voll der Boomer, ey. Jetzt habe ich einen jungen Menschen imitiert und ganz schlecht auch. Cringe. Ja, sagt man noch Cringe?
Ja, das sagen manche
noch. Sie sagt manche noch. Sie schränkt schon ein. Ja. Ich hab kein Riss. Nee, ist was anderes, ne?
Nee, ist was anderes. Aber das ist noch ein bisschen aktueller, ja.
Okay, egal. Versuche ich mich gar nicht irgendwie anzubiedern, sondern ich mache einfach und hoffe, dass es irgendjemand interessiert. Weil das wäre ja wie wenn du am Reißbrett irgendwie ein Programm strickst. Das mag funktionieren, für mich geht's nicht. Weil ich einfach immer nur über das reden kann, was mich interessiert. Ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, es ist jetzt total in über, weiß ich nicht, über dieses oder über Seefahrt zum Beispiel. Das ist ein ganz großer Trend bei jungen Menschen, interessieren sich total für Segeln und Schnellboote. Dann würde es mir sehr schwer fallen, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich muss unbedingt jetzt 30 Minuten über Segelboote und Schnellboote schreiben, weil es mich einfach nicht interessiert. Also mein Ausgangspunkt immer, wenn ich Material schreibe, ist, wo liegen meine Interessen?
Ja, das ist ja auch das Beste so. So macht man das ja eigentlich auch.
Weiß ich nicht, ob das das Beste ist. Ja. Ob das kommerziell gesehen die richtige Entscheidung ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich bin es halt noch nie so strategisch, marketingmäßig angegangen und wüsste gar nicht, wie ich da anfangen soll.
Aber ich hatte nämlich dazu vorhin eine Frage, und zwar, was würdest du sagen, was ist dein Lieblingspublikum? Also hast du da lieber Männer drin sitzen, lieber Frauen, Ü60, unter 60, also jetzt offensichtlich keine Jugend, wie man jetzt so rausgehört hat, weil das häufig nicht so passt, aber sind so deine Lieblingsmenschen beim Publikum?
Also wenn das so ankam, ist es falsch rübergekommen. Ich freue mich tierisch und immer ein Loch im Bauch eigentlich, wenn Leute da sind, die, ich sag mal, ganz grob jünger sind als ich. Vielleicht sogar viel jünger. Also auch gerade jetzt wieder in Darmstadt war die junge Frau, ich würde sagen so 20, Ende 20, so würde ich mal schätzen. Und das ganz vorne, mit ganze Familie war da mit und das freut mich immer total. Und das ist jetzt die langweilige Antwort, die aber total ehrlich ist. Ich freue mich immer, wenn es gemischt ist, das Publikum.
Ja, die musst du wahrscheinlich mit, oder? Wenn die da mit ihrer Familie...
Ja, sie schien Spaß zu haben. Ja. Also insofern, wenn sie mit musste, hat es sich für sie möglicherweise gelohnt. Also ich hoffe es jetzt zumindest mal. Hm. Und das ist für mich immer das Schönste. Also wenn du sowohl jüngere Menschen als auch ältere hast und wenn du eben nicht jetzt nur die einen und nur die anderen hast, weil das ist auch letzten Endes ja das, was das Schönste ist, was mir passieren kann, wenn es so generell, wenn ich irgendwie was treffe, was so alle beschäftigt, die sich gerade mit Zeitgeschehen auseinandersetzen müssen oder gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ich würde mir extrem wünschen, dass mehr jüngere Menschen einfach auch jetzt nicht unbedingt nur zu mir, das wäre jetzt egoistisch gesagt, das einfach, deswegen freue ich mich auch total über diesen Stand-Up-Trend, der da gerade existiert und der ja durchaus auch über TikTok und Co. transportiert wird, Mad Monkey Room und Lucky Punch Club in München, also wo diese Videoschnipsel einfach auch gepostet werden und wo auch jüngere Leute dann endlich animiert werden, wieder sich Live-Kunst auch einfach anzugucken. Live-Bühnendarbietung, gesprochene Live-Darbietung, das finde ich super, wenn das einfach das wieder befördert. Und also das freut mich immer total, wenn jüngere Menschen da sind. Mhm. Aber um nochmal zu sagen, ganz klar, das Beste ist für mich immer, wenn alle Generationen einfach in einem Raum sitzen und vielleicht dann auch die eine Nummer eher da ankommt, die andere eher da, aber unterm Strich dann alle sagen können, okay, ich nehme irgendwas mit aus diesem Abend.
Ach Gott. Ja, also bevor wir da nochmal in das Thema thematisch tiefer eintauchen, wollte ich mal fragen, Carla, wer könnte denn Rudi Carrell sein? Was könnte der gemacht haben? So vom Namen her, was würdest du sagen?
Also Rudi, weiß nicht, bei Rudi denke ich prinzipiell einfach an so einen kleinen dicken Mann. Und ja, vielleicht war der Maler, Künstler irgendwie, also ich würde jetzt an bildende Kunst denken, ich weiß nicht. Aber ja. Das ist jetzt so eine ganz blöde Antwort.
Das ist auch
so
nicht schlecht, aber Rudi Carrell-Ausstellung. Ja?
Ja. Ja,
was hat der denn gemacht? Wer war das denn?
Der war einer der größten Showmaster, Entertainer in Deutschland gewesen. Auch Holländer.
Holländer.
Der halt einfach mit diesem holländischen Akzent sehr charmant durch so Sendungen geführt hat.
Ja, die Rudi Carrell Show.
Ja.
Ne? Lass dich überraschen, schnell kann es geschehen.
Ja. Siehst du, er kann es noch. Ja. Also ja, bei mir auch ganz tief drin. Und du kennst Stefan Raab vermutlich. Das ist etwas.
Der macht doch jetzt sein Comeback, oder?
Der ist Comeback jetzt.
Hat genau. Er. Und Stefan Raab hat Rabigramme gesungen für Menschen. Ist also mit der Ukulele, ist er zu Leuten gegangen und hat denen Lieder gesungen. So despektierliche Lieder. Und das ist eine Idee, die basiert auf Rudi Carrell, der Rudigramme gesungen hat. Und der ist, also das war ein Teil seiner Show, dass er Lieder gesungen hat für ganz normale Leute. Also Oma Hilde oder was?
Das war, man muss dazu sagen, das war eigentlich eine ganz gemeine Kiste im Endeffekt, weil es ist so, er hat ja in seiner Show da auch teilweise die Leute überrascht. Das heißt, der ist dann da hingegangen zum Metzger und der wusste von der Frau vom Metzger, dass der Metzger hat sich schon immer mal gewünscht, irgendwie mit dem Formel-1-Wagen eine Runde auf dem Nürburgring zu drehen. Und dann hat er das geschenkt bekommen. Aber wenn er gemerkt hat oder herausgefunden hat, dass da nichts ist, wenn Leute sich nichts gewünscht haben, dann hat er die einfach nur angesungen. Das heißt, die angesungen worden sind, die, also ich fand das ganz schlimm. Der ist dann da hingegangen, hat gesagt, die Hilde arbeitet schon in der Bäckerei seit 5 Jahren. Da, 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 da. Und so. Und dann hat der hat dann dieses Video gemacht, auch, wo er mit ihr in der Bäckerei
steht. Ihr solltet das als Rubrik aufnehmen.
Und sie hat so ein Brötchen hochgehalten dann und er so, ja, und jeden Tag kommen die und alle lieben sie. Und dann, ich fand das total traurig für die Hilde in dem Moment, weil die hat halt nichts bekommen. Die hat keinen Preis gewonnen sozusagen.
Doch, sie hat einen Song von Rudi Carrell gekriegt. Okay. Du weißt, also Entschuldigung, das ist doch auch was. Na, mach toll. Doch das Päckigramm.
Das Päckigramm.
Fände ich nicht schlecht, dass du für jeden Gast so ein kleines Lied hier formulierst.
Aber lebt er noch oder wie alt ist der?
Nee.
Rudi Carrell ist tot.
Okay. Der ist schon länger tot.
Okay. Und das Lustige ist, Rudi Carrell kommt tatsächlich in meinem Programm vor, so zumindest. Jetzt nicht namentlich unbedingt, aber so dieser Gedanke Showgeschäft früher heute. Weil Showgeschäft ist ja eigentlich professionell ausgeführte Fakeness. Weil natürlich simulierst du manchmal Realität, das was real ist. Also auch wenn ein Stand-Up-Comedian auf die Bühne geht und sagt, hey Leute, wir machen jetzt mal einen Abend, dann alles entsteht jetzt hier. Wir machen Crowdwork, ich rede jetzt hier mit dem, was machst du beruflich, seid ihr zusammen hier? Und da wird so eine Realness kreiert, die aber dann doch am Ende des Tages wieder irgendwo fake ist, was jetzt in dem Zusammenhang nicht schlecht ist, sondern einfach nur, es ist dieses Showgeschäft, ist ja professionelle Fakeness. Und das ist auch ein Thema des Programms. Und weil ich da mich auch gefragt habe, wie viel Realität nimmt man auf die Bühne mit, wie viel Prozent ist wirklich, ist man selbst, wo endet tatsächlich das, die eigene Persönlichkeit und wo fängt der Act an? Und das ist was mich kurioserweise jetzt irgendwie beschäftigt hat. Vielleicht liegt es an der Phase, in der ich gerade in meinem Leben mich befinde. Selbstfindung.
Ja, aber ist nicht, also ich meine, wenn man das jetzt mal total tiefenpsychologisch irgendwie angeht, ist Realität sind doch sowieso so Schichten, oder? Also ich meine, das ist doch alles, bist du so, wenn du alleine auf dem Klo sitzt, bist du aber ganz anders. Wenn du auf der Bühne stehst, bist du auch nochmal anders. Also das sind doch so Schichten, oder?
Ja, und vielleicht müsste man auf der Bühne auf dem Klo sitzen, um festzustellen, wie real.
Ich könnte dann aber nicht. Also das würde mich total irritieren. Ich kann ja schon, wenn ich auf Toilette gehe und nebendran ist jemand sitzt auf der Schüssel, ich kann nicht Pipi machen dann. Es tut mir wirklich leid. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss immer zu mir sagen, so, ich bin allein. Ich kann sonst nicht. Ich möchte, weil ich glaube, ich möchte auch nicht, dass der andere das Geräusch hört. Ja.
Oh. Ja, ich bin da bei dir. Ich bin auch kein Urinalfreund.
Nee, das sowieso nicht. Das hasse ich, wenn Männer so nebeneinander da stehen.
Ja,
das finde ich ganz schlimm.
Und was ich am allerschlimmsten finde, ist, wenn du in so einen Raum reinkommst, wo so, ich sag mal, 25 Urinale hängen. Du stellst dich an die Nummer 19. Es sind eigentlich alle frei. Und der reinkommt, stellt sich direkt neben an die Nummer 18.
Ja, aber der hat gerade dein Programm besucht. Der will halt mal wissen.
Das ist übrigens nochmal erhöhter Schwierigkeitsgrad. Wenn es in einem Theater keine Toilette in der Garderobe gibt, und du stehst wirklich an Urinal 19 in der Pause und dann kommt ein Gast, der dich gerade im ersten Teil gesehen hat und stellt sich an Urinal 18 und sagt, ja, das war ja eben hier die eine Nummer. Das ist schwierig.
Das also ist nicht krass, dass ihr das nicht könnt. Also ich weiß nicht, ich gehe mit meiner besten Freundin immer auf Toilette.
Ja, das ist ja dieses Klischee, dass Frauen gemeinsam da auf Toilette gehen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das...
Nein, aber also, ihr sitzt auf verschiedenen Schüsseln und da ist einfach die Trennwand und dann unterhaltet.
Nee, wir gehen miteinander auf Toilette.
Ach, einer macht Pipi und der andere steht daneben, oder?
Ja, was? Und dann redet man einfach. Ich glaube, das ist einfach ein Ding von tiefem Vertrauen und tiefer Liebe und Freundschaft. Ich glaube, das ist was total Schönes. Also.
Gut.
Hey, gut. Ja. Peggy, da müssen wir beide uns mal verabreden.
Also,
dann gehen wir das Projekt mal an.
Ja, also ich würde euch das empfehlen. Das ist total bindend, auch wenn man irgendwie zusammen feiern ist oder so. Das ist was total Schönes.
Ich möchte nur klein, also nicht groß. Das möchte ich nicht mit dem Tobias da in einem. Nicht ganz, weiß nicht, ob das so bindend ist. Ja.
Aber so habe ich das noch nicht gesehen, Carla. Das ist ein Zeichen von tiefer. Du hast natürlich recht. Das ist ja eigentlich das größte Vertrauen, was man einander bringen kann, wenn man in dieser verletzlichen Situation, in der man sich dann befindet, zusammen sein kann.
Ja. Also, ja. Ich kann es nur empfehlen. Also, man muss natürlich auch so eine tolle beste Freundin haben wie ich, dann geht das.
Grüße an der Stelle, liebe Grüße unbekannterweise.
Genau, aber ich glaube, wenn man das hat, wenn man diese Freunde hat, dann
also in der Beziehung kann ich das irgendwie so verstehen, in der Beziehung so.
Ich bin quasi in der Beziehung mit meiner besten Freundin. Okay. Also ich glaube, es kann keine bessere Beziehung geben.
Ja, aber ich glaube, für Männer ist, also so bei meiner Ex-Freundin oder so, dann habe ich da auch gesessen, also, aber nur klein und, oder sie hat irgendwie so, aber dann war das jetzt nicht so, wenn einer sich dabei die Zähne geputzt hat oder so. Also,
ja.
Ob man jetzt extra dann da so sitzt, um eine Unterhaltung zu führen währenddessen, das weiß ich jetzt nicht.
Ich weiß schon wieder genau, welchen Schnipsel du jetzt auf TikTok postest. Genau dieses Gespräch.
Ich bin doch gar nicht auf TikTok.
Der Teil wird jetzt hier Hashtag gemeinsam aufs Klo, wird schön verschnipselt. Genau, damit klar wird, über was wir hier gesprochen haben. Weißt du, tiefschürfende Diskussionen über Philosophie von was ist man selbst und sowas. Und dann enden wir jetzt bei dem Thema und das stellt er wieder online.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber es hat ja auch was mit Real und Fake zu tun. Achso, genau, weil ich gesagt habe hier, dass es verschiedene Schichten der Realität gibt. Ja? Und so. Und das ist, wie ist denn, also ich finde ja momentan, wenn man das jetzt mal so plakativ als KI, also wenn man KI mal jetzt in den Raum wirft, ich finde ja, dass man momentan, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber momentan ist jeder, der auch so ein bisschen hip und cool sein will, also jetzt meine ich nicht dich, Tobias, sondern so, wenn man das als Berufsbezeichnung fast schon, ich mache jetzt was mit KI oder ich habe jetzt so ein KI, blablabla, das wird inflationär genutzt momentan, habe ich das Gefühl bei Leuten, die ich auch teilweise also kennenlerne oder so, ja?
Naja, also ich
lasse das mal durch die KI laufen, das höre ich ganz oft.
Ja. Ich hab jetzt relativ viel darüber natürlich auch gelesen, weil ich mich versuche mal so ein bisschen, also auch über Recherche so Themen zu finden. Und es ist natürlich so, dass Menschen, die sich damit auskennen, sagen, dass das eine der größten Revolutionen ist, die wir vor uns haben. Vielleicht sogar noch drastischer und tiefgreifender, als es das Internet gewesen ist, weil die Möglichkeiten einfach wirklich gesellschaftsverändernd sind. Und das ist ja auch eine der Fragen im Programm. Deswegen, um jetzt ganz auf den Anfang zurückzukommen, immer froh bin ich, wenn ein Programmtitel so viele verschiedene Schichten hat. Und ein Faktor ist, dass wir oft, wenn es um Technologie, den Fehler machen, dass wir erstmal entweder es ignorieren und an uns vorbeilaufen lassen und sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Oder wir nutzen es völlig exzessiv, weil wir sagen, hey, wie geil, neue Möglichkeiten, aber wenig Gedanken machen wir uns oft darüber, was ist sinnvoll, beziehungsweise wo liegen halt auch Gefahren in der neuen Technik, in dem, was da gerade passiert. Und dieses frühzeitig sich auch philosophisch, ethisch damit zu beschäftigen, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn so eine Realität ansteht, so eine neue, das ist etwas, was ich in dem Programm versuche zu besprechen. Also so dieser Spagat zwischen der Faszination des Neuen, beziehungsweise der Ignoranz, will ich nichts mit zu tun haben, und dem, was aber trotzdem einfach so passiert, ohne dass man es verhindern kann. Und deswegen, was für dich so wirkt, so inflationär, ich lasse mal durch die KI laufen, natürlich ist auch ein bisschen Modeding, zu sagen, ich nutze das, aber die Möglichkeiten sind natürlich wirklich einfach auch faszinierend. Genauso wie die Risiken erschreckend sind. Und beide Auswüchse sehen wir ja gerade. Wir sehen einerseits das Tolle, was geschaffen werden kann mit dieser neuen Methode, und wir sehen aber auch, wie Deepfakes in Videos, gefakte Bilder, das massenweise Spülen fast des Internets mit Dreck, mit falschem Krempel, auch mit Hilfe der KI, auch bestimmte Entwicklungen, die negativ sind, massiv triggert. Und diese Diskrepanz finde ich als Kabarettist super spannend, und deswegen ist es ein dankbares Thema natürlich auch.
Ich muss sagen, was ich krass finde, was du jetzt gesagt hast zu dem inflationären Gebrauch. Also ich habe das Gefühl, bei mir, also jetzt in meinem Umfeld, ist das irgendwie überhaupt nicht so. Also ich habe noch nie jemanden hören sagen, ich lasse das mal durch die KI laufen. Das Maximale, was benutzt wird, war so ChatGPT, wenn man mal eine Frage hatte zu irgendeinem Thema, was man irgendwie in der Schule beantworten musste oder so, als ich noch in der Schule war. Und das war so das Maximale. Aber ansonsten ist es irgendwie... bekomme ich dieses ganze KI-Chancen und Risiken und so, bekomme ich nur mit aus den Medien, wenn von wieder irgendwelchen Nachrichten oder so berichtet wird, dass es irgendwelche schlimmen Deepfakes gibt oder so. Und ansonsten in meinem Umfeld bekomme ich das gar nicht mit, das ist gar nicht so ein Thema. Obwohl es natürlich dann, wenn es in den Nachrichten berichtet wird, wird dann wieder immer gesagt, ja, es ist schwierig in der Jugend und da wird das so viel genutzt. Ich habe das Gefühl, es wird eigentlich eher von älteren Generationen gerade viel benutzt. Also die sind eher die, die sagen, boah, wow, da sehe ich mal was mich richtig jetzt wieder mitnimmt, was mal wieder eine neue Erfindung ist seit dem Auto und was irgendwie krass ist. Das habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie so ein Ding ist, aber ich habe das Gefühl, in unserer Generation ist das gar nicht so ein Thema. Also da wird es eher immer wieder hochgeputscht, dass man sagt, okay, das sind die Risiken, aber ich bekomme das gar nicht so mit. Also vielleicht bin ich auch einfach nur unheimlich naiv. Also
das kann auch sein. Weiß ich nicht, es ist ja auch irgendwie alles so verbabbelt heute, dass jeder so seinen eigenen Bereich und auch das wieder, real fake, also verschiedene Realitäten einfach auch. Deine Realität ist jetzt in deinem Umfeld, findet das nicht so statt. Mhm. Ich bringe jetzt mal eine andere Realität rein, also ein Kumpel von mir ist Lehrer und der sagt, es ist ein echt großes Problem, dass du bei Hausarbeiten, bei Aufsätzen und bei Texten, die es zu schreiben gibt, nicht mehr genau wissen kannst, ist das wirklich das Werk des Schülers, der Schülerin, die vor mir sitzt? Oder ist das einfach etwas, was einfach ganz plump durch ChatGPT oder Co. erstellt worden ist? Und er behauptet, das ist die große Herausforderung jetzt für seinen Berufsstand, künftig damit umzugehen. Und ich glaube, dass sich das auch bis in die Uni reinzieht, weil wer es einmal benutzt hat, weiß, es ist nichts einfacher, als zu sagen, hier ChatGPT, schreib mir bitte einen Aufsatz über Napoleon. Zwei Seiten im Stile eines Schülers der 10. Klasse und dann macht ChatGPT das und nicht irgendwie nach Schema F, dass jeder Text gleich aussieht, der geschrieben wird, sondern halt eben auch randomisiert und sowas. Und das ist etwas, was der mir halt erzählt, was da ganz massiv passiert. Also auch das ist ja eine KI-Anwendung, die man vielleicht jetzt gar nicht so als solche, also alle denken so an Bilder, an Videos und sowas, aber ganz plump, Das geht ja auch.
Ja, aber es würde ja vielleicht auch, vielleicht würde es ja zu was Gutem führen. Vielleicht würde ja auch irgendwann dann das Schulsystem zum Beispiel gezwungen werden, sich anders anzupassen. Oder
ja, passiert ja schon.
Die Strukturen zu überdenken. Also nicht nur, wie kann man das einschränken, sondern vielleicht müssen wir generell den Ansatz, den Lehransatz seit Friedrich der Große oder wer auch immer das mal eingeführt hat, vielleicht müssen wir mal anfangen, das ein bisschen neu zu machen, weil wir uns vielleicht fragen müssen, wie sinnvoll ist es denn, dass vielleicht ein 16-jähriges Kind einen Aufsatz über Napoleon schreibt. Das ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Also vielleicht deswegen hat es kein Interesse daran und lässt dann halt einen Roboter das schreiben, weil vielleicht geht es mehr darum, wieder das Interesse zu fördern, dass ich selber auch sage, ich will das Echte, ich will das selber machen. So.
Ich glaube, wo die Chance für die Pädagogik liegt, und das ist eigentlich schon mit dem Internetboom verpennt worden, dass man immer noch auf dieses klassische zieht's euch rein, lernt's auswendig, gebt es wieder. Und weniger auf die Frage, also fast schon dieses wissenschaftliche Arbeiten, wie recherchiere ich etwas? Wie erarbeite ich mir etwas mit den neuen technischen Möglichkeiten, die wir haben? Also ich krieg's ja mit, jetzt, ich habe ja auch einen Sohn, der ist jetzt 15, habe also auch dieses ganze Ding, Grundschule, jetzt Gymnasium, sowas kriege ich es eben mit, wie viele, ich will nicht generell das sagen, es gibt auch Lehrerinnen und Lehrer, die es wirklich toll machen, also die schon auf dem Weg sind in die richtige Richtung. Aber es ist oft so noch wie früher, dass sich da gar nichts geändert hat zu der Zeit, wie jetzt Chris und ich in der Schule Lerninhalte uns reinziehen mussten oder sowas. Und da muss man, glaube ich, weg von. Und das ist ja die große Chance auch, dass man, auch wird ja jetzt viel gejammert, wie viele Berufe gehen verloren durch KI. Ja, gerade hier mittleres Management habe ich gelesen. Die sind echt betroffen, weil das, was die machen, so diese Entscheidungen, die da getroffen werden und auch die Entscheidungsgrundlagen, das kann eine KI sehr gut. Also da muss ein Umdenken stattfinden. Da müssen die Leute müssen sich eigentlich damit beschäftigen, genauso wie Lehrer. Wie kann ich das nutzen in meinem Unterricht? Wie gehe ich offensiv damit um. So wie ich auf der Bühne mit Pannen umgehe, müsste der Lehrer eigentlich dann sagen, hör zu, okay, scheiße, jetzt lassen die alle da ihre Aufsätze mit ChatGPT schreiben. Wie kann ich das offensiv angehen? Kann sagen, okay, wir erarbeiten uns jetzt mal ein Thema mit Hilfe der KI. Medienkompetenz vermitteln. Einfach auch zeigen, wie kann man es einsetzen? Wo sind die Grenzen? Genau das thematisieren im Fach. Und das ist, glaube ich, die große Chance. So schwer das ist, ich rede das hier einfach so dahin, aber das ist, glaube ich, die Zukunft, in die sich's bewegen muss. Dass man nicht mit Händen und Füßen sagt, wir wollen das nicht, weg damit, das ist gefährlich. Sondern dass man sagt, okay, es ist einfach aber da in der Welt. Also wie gehen wir damit um und wie bauen wir das in unseren Bereich ein?
Ja, also ich habe ja erst dieses Jahr Abitur gemacht. Also ich bin ja gerade erst frisch aus der Schule. Und bei uns war das tatsächlich so, dass manche Lehrer das schon eingesetzt haben. Also dass wir teilweise im Geschichtsunterricht damit was gemacht haben, uns irgendwie mit dem Vietnamkrieg auseinandergesetzt haben und da irgendwie KI eingesetzt haben und auch Bilder erstellt haben und so. Und das fand ich schon auch wirklich gut. Und ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, das muss halt einfach genutzt werden, weil rückgängig machen kann man das nicht. Das wird uns jetzt beschäftigen und es wird uns auch in Zukunft beschäftigen. Und deswegen denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass damit umgegangen wird. Aber da setze ich tatsächlich auch eher meine Hoffnung, das ist jetzt gar nicht böse gemeint gegenüber alten Lehrern oder älteren Lehrern, aber da setze ich tatsächlich Großteil meiner Hoffnung auf die Leute, die eben jetzt gerade studieren, auf Lehramt studieren, dass die vielleicht das schon in der Uni auch mitbekommen und zu sagen, okay, wie kann man das denn umsetzen? Weil die müssen es ja auch erstmal beigebracht bekommen. Lehrer sind ja auch nur Menschen, wie wir immer gelernt haben. Und dass man da sagt, okay, die neuen Lehrer, so eine neue Welle an Lehrern kann vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass es irgendwie mehr auch in den Lehrbüchern steht, wie man mit KI umgeht, wie man mit Technik umgeht. Und dass das jetzt vielleicht irgendwie jemand, der kurz vor der Rente ist, nicht mehr macht oder nicht mehr machen will und auch nicht machen kann von den reinen technischen Kenntnissen, ist, glaube ich, auch okay. Aber ich glaube, das wäre gut, wenn da einfach noch vielleicht auch mehr Lehrer sich damit auseinandersetzen wollen und eben neuer Schwung an Lehrern kommt und der das dann eben umsetzen kann, weil das muss auch gelernt werden. Ich meine, wenn das ein Lehrer falsch vermittelt, dann kann das ja auch ganz in die andere Richtung gehen. Also ja, klar. Dann kann das total, also ich habe gelernt zum Beispiel in der Schule, wie man auf die Schwarzseiten und auf den Schwarzmarkt kommt im Internet. Und da weiß ich bis heute nicht, mir ist es jetzt egal, weil ich habe da jetzt kein Interesse dran, aber das kann natürlich Leuten schon in die falsche Richtung behelfen.
Also vierte Stunde Darknet.
Genau, so mäßig. Sowas, ja. Also ja, wir haben das im Informatikunterricht gehabt und da war ich auch so. Interessant eigentlich, interessant. Ja. Das kann natürlich in die falsche Richtung gehen.
Bestelle ich mir mal ein Maschinengewehr.
Genau. Welches Maschinengewehr ist am besten, um Menschen umzubringen? So, das ist halt schlecht irgendwie.
Projektwoche.
Genau.
Crystal Meth kaufen. Ja, das ist, ja klar, also das ist eine, das sind Kompetenzen, die sich hoffentlich jetzt neue Pädagogen, die jetzt neu kommen, aneignen, erwerben und dann versuchen, das eben auch kreativ umzusetzen. Ich glaube halt nach wie vor, es wird nicht leichter, auch in der Schule jetzt für Lehrerinnen und Lehrer, einfach auf da eine neue Generation von Schülern mit diesen ganzen Möglichkeiten umzugehen. Mir ist es de facto noch zu wenig, Medienkompetenzvermittlung. Und das liegt einfach an diesem Generationen, was du halt beschrieben hast, dass sehr viele da auch gar nicht mehr so drin sind, selber auch nicht so genau wissen, was da jetzt Phase ist und da ganz viele Skills einfach auch nicht beigebracht werden. Wir versuchen das jetzt hier natürlich in der Familie, ja, weil meine Frau und ich, wir uns beide da recht viel mit beschäftigen, auch mit unserem Sohn immer zu besprechen. Und er erzählt uns dann auch immer hier, das gibt jetzt das und jenes, wo ich dann auch versuche, mich zu beschäftigen. Und das muss einfach stattfinden, dass man da Schülerinnen und Schülern einfach auch die Hand reichen kann und sagen kann, wir gucken uns das mal gemeinsam an mit Dingen, mit denen ihr eh konfrontiert seid und reden einfach mal darüber. Das finde ich super wichtig. Vielleicht entscheidender, als zu wissen, was Napoleon alles so gemacht hat.
Das ja, sowieso wahrscheinlich.
Also wobei, ich finde, was es natürlich auch auslöst, glaube ich, weil viele wissen auch nicht so genau, was ist das eigentlich alles so. Und letzten Endes, was ist dann KI? Manche stellen sich ja wirklich so eine super intelligente Kraft vor. Im Grunde ist es eigentlich eine riesige Datenbank, die existiert. Und es ist gar nicht...
Eine Verknüpfung von Algorithmen.
Ja, es ist aber nicht so dieses, ich bin gekommen, um die Menschheit auszulöschen. Also das wird schwierig wahrscheinlich. Aber haben natürlich viele auch Angst, denken so, wo ist vielleicht sowas?
Ja, du als alter Terminator-Fan weißt aber schon, Cyberdyne Systems. Ja,
genau. Carla, Terminator, sagt dir das noch was eigentlich? Was könnte Terminator sein? Was könnte das sein?
Das ist ja, also Terminé heißt ja auf Französisch beenden.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, das geht irgendwie in die Richtung beenden, Beendung, Ende, vielleicht sowas.
Ja, aber wer könnte der Terminator sein? Das ist ein Mann, Terminator. Was könnte das sein?
Gott?
Ja, nee.
Gott aus der Maschine.
Also eine ist eine Filmreihe, Carla.
Ja, das hat mein Bruder mir mal erzählt.
Ah.
Oh, ja.
Und Arnold Schwarzenegger ist der...
Oh. Kennst du Arnold Schwarzenegger?
Der Politiker aus Amerika.
Ja, war der nicht irgendwie Gouverneur oder so?
Genau, richtig, siehst du? Gouverneur, da ist eher so andere Referenzrahmen. Und wir kennen den als Schauspieler, so ist der quasi groß geworden. Und der hat tatsächlich bei Terminator die Hauptrolle gespielt, der war ja Bodybuilder früher. Und der Terminator ist entstanden, weil eine künstliche Intelligenz die Macht übernommen hat auf der Welt und die Menschheit unterjocht und unterdrückt.
Okay, da war ich leider mit Gott sehr falsch.
Dabei. Krieg der Maschinen und so, Skynet.
Naja gut, mit Gott hast du eigentlich gar nicht so falsch gelegen, weil letzten Endes das ja ein gottgleiches System ist, das dann auf einmal die Kontrolle in der Welt übernommen hat.
Stimmt.
Und insofern ist das schon richtig.
Ja, also wir hatten aber, weißt du, ich glaube, wir hatten, oder damals gab es diese Sehnsucht nach dass man eben ein tragbares Telefon hat oder dass man, der Computer so, und dann wurde das in den 80er und 90er Jahren ja so und so in den Filmen dargestellt. Dann gab es Terminator, dann gab es diese ganzen anderen Filme, wo Technik auch so ganz speziell dargestellt worden ist, weil man sich das so gewünscht hat. Aber jetzt, glaube ich, ist dieses, was irgendwann der Trend, glaube ich, sein wird, und vielleicht ist das auch, was vorhin die Carla sagte, mit so jungen Leuten, die vielleicht, für die das nicht so ein Thema ist, dadurch, dass KI und diese ganzen Sachen auf einmal mehr in den auch vielleicht Arbeitsalltag einziehen und mehr so Thema sind, haben die Leute irgendwann, glaube ich, im Trend gar keine Lust mehr darauf, auch im Privatleben sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, ich glaube, auch medial geht der Trend wieder zum Echten eher. Also, dass man sagt, ich will echte Filme schauen, ohne Computereffekte. Ich will echte Menschen kennenlernen, echte Feste feiern und so weiter und so fort, weil dieses ganze Künstliche, das habe ich ja schon. Und ich glaube, bei uns früher war es umgekehrt. Wir hatten das Künstliche halt gar nicht, sondern wir hatten nur das Echte. Und wir mussten dann, so wie habe ich gerade gestern jemand, der gesagt hat, früher bist du dann mit dem Bus gefahren und dann hast du irgendwie, dann war es da so warm drin, dann hast du irgendwie den Kondenstropfen die ganze Zeit beobachtet, eine Stunde lang, weil du hast es sonst nichts zu tun, du hast kein Handy, auf das du gucken konntest, ja. Hast du halt das gemacht. Und das ist heute genau das Gegenteil davon, sodass ich glaube, die Leute suchen wieder eher dann irgendwann nach der Realität. Und nicht mehr danach, was sie noch mehr mit künstlicher Intelligenz in ihrem Alltag machen können.
Es ist so krass, aber genau das ist auch das, worüber ich gerade auf der Bühne spreche. Genau das Thema.
Ich wusste
das. Dieser Wunsch nach Realness einfach auch wieder, weil einfach alles so künstlich ist. Nur muss man natürlich auch dazu sagen, dass diese ganzen Helferlein, KI und Co., ja so subtil in den Alltag mittlerweile eingebaut werden, dass man sie nutzt, ohne dass man groß drüber nachdenkt. Die ganzen Telefone, die jetzt rauskommen, jetzt von Google Phone und wie sie auch alle heißen und iPhone und sowas, denn das nächste große Ding ist ja, dass die KI auf dem Gerät schon so integriert ist in alles, dass man es einfach so nutzt, auch im normalen Alltag, wo man glaubt, gar nichts damit zu tun zu haben. Versteht ihr, was ich meine? Also es wird irgendwie so reingepusht, dass du dich gar nicht mehr damit auseinandersetzen musst, aber es ist trotzdem da. Sei es bei Fotos, sei es jetzt bei einem System, dass du irgendwie fragen kannst, wie fahre ich jetzt am besten, mit welchen Straßenbahnen muss ich jetzt... Also überall wird die KI eingesetzt, unter der Motorhaube, und du kriegst es schon gar nicht mehr mit. Und das heißt also, es wird im Prinzip dieses neue System zur Verfügung gestellt, aber so verpackt, dass es nicht mehr technisch, beziehungsweise nicht mehr so als großes Ding wirkt, obwohl es unter der Motorhaube blubbert. Versteht man,
was ich meine? Ich glaube, das ist halt natürlich auch eine Gefahr, wenn das eben so subtil ist und wenn das eben nicht so offensichtlich ist. Aber also, um zu dieser Realness zu kommen, ich glaube, das ist wirklich ein Ding, was ich nur ein bisschen schade an der Sache finde. Also ich finde, also einfach in die Natur rauszugehen und solche Sachen zu machen, das sollte ja kein Trend sein. Das sollte nicht mit irgendwelchen Hashtags vermarktet werden. Das ist ja das normale Leben. Also dass man rausgeht und Menschen sieht, das ist ja normal. Das ist ja, und das ist auch in unserer Generation noch normal. Das ist jetzt nicht, dass wir das irgendwie brauchen, dass man das irgendwie vermarktet oder so. Aber gerade in Amerika oder in den USA, wenn man das jetzt mal so nochmal genauer sagt, in den USA ist es ja oft so ein Ding, dass so Themen, die einfach so so ganz normal sind, plötzlich vermarktet werden als etwas, was ganz besonders ist, dass das was ein riesen neues Ding ist und da dann irgendwie so eine riesen Promo gemacht wird und so. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommt und sagt so.
Ja, und vor allem, dann kriegt es dann noch so einen geilen Namen. Dann ist es nicht, wir gehen mal in den Wald, sondern es ist Outdoor Experiences oder sowas. Ja. Also wo das dann nochmal wirklich so marketingmäßig mit einem Siegel versehen wird. Genau. Es gab zum Beispiel in Amerika auch mal einen ganz großen Trend, Apfelpflücken. Ja, Apple Picking, das war fast so, ist in der Comedy auch vorgekommen. Und auch das ist ja eigentlich jetzt nichts, wo man jetzt einen riesen Mode-Hype draus machen müsste. Aber das ist genau das, dass auf einmal so ganz normale Dinge neu verpackt und als Produkt vertrieben werden.
Ja, mir ist es das erste Mal aufgefallen, als irgendwie jemand zu mir sagte, oh, wir hatten ja echt einen totalen Deep Talk gerade und ich dieses Wort vor ein paar Jahren einfach Deep Talk und so. Und dann habe ich gesagt, oh, wie schade eigentlich, wenn man sich früher so unterhalten hat und es war irgendwie so nichts Oberflächiges, dann hat man irgendwie gesagt oder gedacht, ja, das war ein schönes Gespräch oder man hat so gemerkt, man hat so eine gewisse Verbundenheit oder so, aber man hat keinen Begriff dafür benutzt. Man hat nicht gesagt, ich hatte heute Deep Talk mit ihm oder mit ihr. Und das, finde ich, macht das so ein bisschen so merkwürdig letzten Endes. Ja. Da geht irgendwas verloren, als würde ich daraus eine Sache machen. Ja.
Ja, ich glaube, das ist auch zum Beispiel, das habe ich gerade mitbekommen in den USA, dass es da so ein Ding gibt, dass man quasi weniger Plastiktüten verwendet, was ja eigentlich, also ich meine, da wird ja wirklich viel zu viel benutzt. Und dass es da jetzt so einen neuen Trend gibt, dass man Beutel selber mitbringt oder Plastikbeutel, die man schon mal verwendet hat, wieder mitbringt. Wo ich mir denke, das ist eigentlich ganz normal. Wenn du 20 Plastiktüten zu Hause liegen hast, dann nimmst du halt eine mit und oder nimmst einen Beutel mit oder so. Und da werden jetzt aber unendlich viele Beutel bedruckt mit dieser Aktion, dass du dir jetzt keine Plastikbeutel mehr nimmst. Wo ich mir denke,
die Sachen sind normaler, glaube ich. Für uns wird, also so in Amerika werden, glaube ich, viele Sachen mit Mülltrennung und so nochmal ein bisschen anders gesehen. Ne?
Ja, genau, aber dass es so ein großes Ding ist. Und dann wird dann immer so gesagt, so ja, also bei meiner Mutter ist es manchmal so, da erzählen dann amerikanische Kollegen, sagen dann so, ja, der Trend mit, dass man auf Farmers Market geht und frisches Gemüse kauft, der kommt bestimmt zu euch auch bald nach Deutschland. Und dann war meine Mutter so, das ist kein Trend in Deutschland, das gibt es schon immer in Deutschland. Das muss nicht zu uns kommen, das ist schon bei uns. Wir gehen jeden Freitag auf den Markt und das ist jetzt kein großes Ding. Aber das wird auch eben wieder so neu verkauft als großes Ding. Man geht auf Farmers Market und trifft sich mit Leuten und kauft frisches Gemüse, was nicht eingepackt ist in Plastik. Und ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass nicht alles als Trend verkauft wird. Und das ist natürlich auch bei KI so, dass nicht alles irgendwie so riesig verkauft wird, sondern das halt einfach irgendwie so einen gewissen normalen Standard erreicht. Und dann vielleicht auch so ein bisschen dieser Hype davon weg ist, sondern das ist einfach so ein bisschen, okay, es kommt wieder so ein bisschen runter, weil es ja immer, wenn was Neues gibt, dann ist es erstmal groß und dann wird es irgendwann wieder so ein bisschen kleiner. Ich glaube, das wäre gut, wenn das passiert.
Ja, ich denke halt auch so mit diesem, also wenn es um so Deepfake oder so geht oder was ist dann noch echt oder nicht echt und so, auf der anderen Seite, also es ist zwar schade, dass man es vielleicht nicht mehr so unterscheiden kann, wobei man kann KI schon noch sehen, glaube ich. Vielleicht so die richtige KI, die verschwörerisch von den politischen Größen dieses Landes genutzt wird, die kann man vielleicht nicht sehen, aber ich meine einfach, wenn man das Bewusstsein hat, dass es sowas gibt, ist es ja eigentlich besser, als wenn man nicht das Bewusstsein hat. Vielleicht gab es eben Deepfake, gibt es bestimmt schon länger, aber wir haben es vielleicht einfach noch nicht mitgekriegt und jetzt weiß man es aber. Das heißt, erstmal ist es natürlich scheiße, weil man denkt, oh, jetzt muss ich die ganze Zeit gucken, ist es echt, ist es nicht echt, aber auf der anderen Seite entwickle ich auch ein Bewusstsein dafür. Das ist ja eigentlich sehr positiv.
Ja. Das stimmt, ja.
Ja gut, du musst bei dieser ganzen KI-Nummer, auch weil du sagst, man sieht es noch, musst du natürlich bedenken, das steckt ja alles noch in den Kinderschuhen. Und wenn du siehst, was jetzt schon möglich ist, wo das alles noch nicht ausgereift und noch nicht perfekt, und wenn du dir einfach mal anschaust, diese Entwicklung der KI-Bilder, die du ja auch liebst, was ich so sehe, auch dann, wie viel besser die schon geworden sind, im Gegensatz dazu, wie das noch vor einem Jahr oder zwei, wo die noch alle 8 Finger oder sowas, pro Hand 8 Finger oder nur 4. Und mittlerweile ist das schon sehr, sehr viel besser geworden. Und diese Entwicklung stoppt ja nicht. Das heißt, es wird mit Sicherheit der Punkt kommen, wo wirklich nur noch Systeme, vielleicht sogar KI-Systeme, nur noch feststellen können, ob was KI ist oder nicht. Und umso krasser ist einfach der Bedarf daran, dass wir, und das meine ich mit Medienkompetenz, bei allem zukünftig einfach auch mal, bevor wir reagieren und im Affekt sagen, erstmal gucken, ist das wirklich echt? ist das real? Und daran krankt es ja momentan. Deswegen können ja Fake News, falsche Bilder, falsche Videos auch so kursieren und kursieren ja auch, selbst wenn sie widerlegt sind, immer weiter. Also selbst Dinge, die schon, wo seriöse Quellen hundertfach gesagt haben, das ist nicht so, das ist ein falsches Video, das ist Fake, wird trotzdem weiter auch transportiert, bis irgendwann das Fake fast zur Realität gehört. Also wo wir in so einen ganz seltsamen Bereich reinkommen. Und da sehe ich durchaus auch, da muss die Menschheit einfach weiter lernfähig bleiben und darf sich dem nicht hingeben.
Ja, also wobei natürlich dieses Beobachtende oder dieses immer wieder, ich muss aufpassen und so weiter, ich glaube, die Menschen sind auch sind müde, glaube ich, das immer zu machen.
Klar.
Ich denke auf der anderen Seite, weißt du, wenn ich an die Anfänge vom Film denke, also so wie Film ganz früher, so vor 120 Jahren,
du meinst
angefangen hat.
Lumière und sowas.
Also ja, ganz früh. Dass die Leute generell, das habe ich schon ganz, ganz oft gehört, dass ganz viele Leute immer gedacht haben, das ist echt. Also, dass die gedacht haben, das ist, weil, ich weiß noch, dass meine Urgroßmutter, die hat zwar nicht in den, na, obwohl, wann ist die geboren? 1904 ist die geboren. Aber die hat früher noch in den 80ern, hat die noch gelebt, in den 80ern, da hat die noch bei vielen Serien immer gesagt, ah, das ist ganz schlimm, was da, dass der wieder da macht, ist so schlimm. Und dann hat meine Großmutter immer gesagt, das ist doch nicht echt. Und die hat das nicht verstanden. Die hat nicht verstanden, dass das nicht echt war. Dass der Landarzt hat das und das gemacht, hat wieder seine Frau betrogen oder was auch immer. Und das hat die dem persönlich übel genommen. Also die hatte nicht dieses Bewusstsein dafür, weil die auch, glaube ich, aus einer anderen Zeit gekommen ist. Das ging natürlich nicht allen Leuten so, aber ich glaube, ganz am Anfang war das auch so, man konnte das nicht unterscheiden. Das war sowas, wow, ganz Neues und so. Aber im Grunde haben wir ja gelernt, damit umzugehen und diese Frage uns auch gar nicht mehr zu stellen, sondern es ist für uns ein Entertainment-Produkt oder es ist für uns ein Lernprodukt oder so. Und sowas Ähnliches könnte mit KI ja auch passieren, dass wir irgendwann gar nicht mehr hinterfragen müssen, sondern wir wissen das halt einfach.
Das wäre schön auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so ein bisschen, kennst du The Blair Witch Project, Carla? Sagt dir das was, der Film?
Nee.
Was könnte das sein, Carla?
Oh, ich werde hier so viele Fragen gestellt. Ich wirke immer so dumm, wenn ich dann irgendwas sage.
Nein, es tut mir leid. Aber ich muss sagen, das ist was anderes, aber Tobias, das weißt du ja gar nicht. Die Carla ist großer Bergdoktor-Fan. Also die liebt auch diese ganzen
alten... Hans Siegel!
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, oh, super Typ. Oh. Hans Siegel ist ein super Typ.
Ja. Ich glaube, der Tobias kennt ihn auch.
Also, jetzt erkennen ist jetzt zu viel gesagt, aber wir haben schon miteinander zu tun gehabt, ja.
Siehste?
Ja. Kannst du mir ein Autogramm besorgen?
Wenn du das möchtest, kann ich das machen.
Ja?
Ja, kann ich machen.
Oh mein Gott, ja.
Ich guck mal, ob ich das von ihm bekomme. Für
das
Carla.
Das wäre so klasse. Ja, das ist für Carla.
Carla
ja.
Mit K oder mit C?
Mit C.
Okay, dann probiere ich das. Lieber Hans, wenn du das hörst. Ansonsten schreibe ich dir.
Ja, und komm mal hier in die Sendung, Hans. Ich hatte ihn auch schon angeschrieben, aber er hat nicht reagiert.
Ja. Mhm. Nee, aber Blair Witch Project ist ein Horrorfilm 90er, oder? Oder
yeah.
Schon 2000?
Nein.
Und 90. Das war sogenanntes Found Footage Horrorfilm. Das heißt also, es wurde so getan, als ob Filmmaterial gefunden worden ist, das also echt angefertigt wurde, Dokumentation. Und die Geschichte dieses Blair Witch Projects war, es gehen drei Leute, sind es glaube ich, in den Wald und wollen die Blair-Hexe suchen, die Hexe. Und die werden dann nachts im Zelt, werden die von irgendwas überfallen und das wird dann so festgehalten in so Selfie-Videos, würde man heute sagen. Und das hat ganz bewusst damit gespielt, dass du eben nicht wusstest, ist es echt, ist es nicht echt. Natürlich war es nicht echt, es war inszeniert, aber stilistisch hat man damit gearbeitet, mit diesem kleinen bisschen Restzweifel, na, vielleicht ist es doch irgendwie, sind die doch umgekommen und man hat dieses Filmmaterial irgendwie gefunden. Und das ist jetzt auch so eine Fakeness, die real wirken sollte und wo das eigentlich erst den Reiz ausgemacht hat. Also in der Kunst ist das natürlich auch ein spannendes Feld, wenn du irgendwie Dinge nimmst und damit arbeitest, mit dieser Unwissenheit. Ist das echt? Ist das nicht echt? Ist das real? Ist das fake? Ja.
Ja.
Also kann ich übrigens nach wie vor empfehlen, Blair Witch Project funktioniert heute auch immer noch ganz gut.
Ich merk's mir mal. Ja.
Ja, das ist dieses Found-Footage-Genre fast schon. Also es gibt's kaum noch, aber...
Ich sagte, naja gut, es gab jetzt zum Beispiel einen Film, oder den kann man jetzt streamen, Host heißt der.
Ja.
Geht 50 Minuten und ist so ein Zoom-Video-Horrorfilm. Also wo, das während der Pandemie wohl gedreht worden. Und da geht es darum, dass die beschwören irgendwie einen Dämon, der in diesen Zoom-Videos dann, also dann sehen die dann, wie dann da so Dinge passieren. Und das ist, arbeitet ja genau damit, also mit modernen Mitteln. Wir haben es hier mit einer Videokonferenz zu tun, modernes Thema. Und die Leute haben ja auch sehr viel über Video, so wie wir jetzt hier kommuniziert. Es wäre so, wie jetzt auf einmal, wenn hier eine Entität auf einmal hier erscheint und mir den Kopf abbeißt. Das ist so das, die Basis dieses Horrorfilms. Das heißt also, so ganz weg ist das nicht. Sondern es werden neue Wege gefunden, um das einzubauen.
Ja, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Das ist echt, hatten ja genug Zeit, Tobias.
Du bist doch der große Filmemacher. Also,
ja, ich mag halt diese Found-Footage-Sachen nicht so.
Ich auch nicht.
Das reizt mich überhaupt nicht. Deswegen habe ich.
Mein Sohn findet das super. Ich finde da so mein ästhetisches Empfinden immer so ein bisschen.
Nee, das finde ich.
Nicht befriedigt, weil das alles so scheiße aussieht.
Ja. Also deine,
dann, wie sind wir denn hierher gekommen?
Zu den Dämonen, der Dämon, der dir gleich den Kopf abbeißt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Also, die Vorpremieren spielst du bis wann noch mit deinem neuen Programm?
Ich weiß ja nicht, wann ihr mit der Nummer hier rauskommt, aber ich spiele die
Vorpremieren. Jetzt ist Oktober.
Bis Ende Oktober spiele ich noch Vorpremieren, bis dann am 1. November tatsächlich die Premiere im Unterhaus in Mainz stattfindet.
Okay. Ja. Das heißt, aber bis dahin ist das so beweglich, das Programm, dass du noch was dran änderst vielleicht.
Aber hallo, ich schreibe auch nach wie vor noch neue Nummern,
Okay. Die
ich also immer so sukzessive in dieses Skelett, was existiert, reinsetze und wo ich dann versuche, das zu probieren, was noch irgendwie geht, was noch zu optimieren ist.
Machen das eigentlich alle Kabarettisten so Vorpremieren spielen?
Auch da unterschiedliche Angehensweisen. Mhm. Das ist fast so ein bisschen was ältere Menschen tun, Vorpremieren schreiben, spielen. Jüngere gehen halt dann so oft zu diesen offenen Bühnen oder zu diesen Stand-Up-Clubs und probieren dann da an so New Material Nights oder sowas neues Zeug aus, schreiben irgendwie neue 5 Minuten und gehen dann direkt in die Clubs, am besten dann auch mehrere Clubs an einem Abend, um an einem Abend diesen Progress eben auch dann in der Nummer zu sehen. Sind zwar unterschiedliche Vorgehensweisen, ich mache dann direkt halt einen ganzen Abend und ja, aber es ist schon üblich, Material zu testen.
Okay, also das geben wir hier mal raus, wer den Tobias sehen will, deutschlandweit natürlich, der sollte sich schnell Karten besorgen, bevor sie alle weg sind.
Genau.
Und ich glaube, wir haben auch einen schönen Einblick gegeben heute, um was es so tendenziell geht. Also es geht...
Ja.
Klar, wir haben auch über Rudi Carrell und Toilettengang und so gesprochen, aber grundlegend...
Das werde ich natürlich jetzt umgehend aufnehmen.
Programm.
Ins Programm, ja, dass wir auch Hashtag gemeinsam aufs Klo, dass wir das auch wirklich als neuen Trend etablieren, nicht nur in Amerika, sondern hier auch in Deutschland.
Das stimmt.
Um so eine ganz normale Experience irgendwie so ein bisschen zu branden und da einfach einen neuen Hype draus zu machen. Der Hype ist real.
Der Hype ist real und die Carla kriegt jetzt auch ihr... Bergdoktor-Autogramm, also ist alles zu einem Happy End heute gekommen. Wahnsinn, Wahnsinn. Wunderbar. Und bitte auch ein echtes Autogramm, kein Fake-Autogramm.
Gell? Ja, ich habe schon überlegt, ob ich die KI einfach mal bemühe.
Ja.
Schreibe mir eine Widmung im Stile von Hans Siegel.
Ja. Gut.
Naja.
Lieber Tobias, alles Gute für dich weiterhin. Vielen Dank für deinen Besuch.
Liebe Carla, lieber Chris, es war mir eine große Freude.
Von
großer Realness geprägt, dieses Gespräch.
Aber auch ein bisschen.
Und ich meine das im besten Sinne. Auch ein bisschen. Okay, das musst du für sich selber, musst du das entscheiden.
Nein, war alles gut. Gut, macht's gut, ihr Leute.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.